Wir lesen jetzt 1. Petrus Kapitel 2 und die Verse 11 und 12. Geliebte, ich ermahne euch als Gäste und Fremdlinge, enthaltet euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten, und führt einen guten Wandel unter den Heiden, damit sie, da wo ihr sie auch als Übertäter verleumden, doch aufgrund der guten Werke, die sie gesehen haben, Gott preisen am Tag der Untersuchung. Diese zwei Verse sind sozusagen die Einführung oder diese Überbrückung von was vorher gekommen ist im Brief. Jetzt geht's darum, er sagt jetzt Geliebte, liebe Geschwister, was soll das bedeuten? Alles, was wir bis jetzt gelernt haben, das, was wir letzte Woche gesehen haben, dass Gott ein geistliches Haus aufbaut und dass du und ich diese lebendigen Steine sind, die er verwendet, um sein geistliches Haus, sein geistliches Tempel aufzubauen. Letzte Woche, was haben wir betrachtet? Was für ein Zimmer ist dein Leben? Wenn ungläubige Leute in deinem Herzen, in deinem Leben hineinschauen könnten, in deinem Zimmer hineingehen würden, was würden sie dort finden? Was sehen sie dort von den Frucht des Geistes? Petrus sagt jetzt gleich, liebe Geliebten, ich ermahne euch. Was wir hier finden ist, dass Petrus uns dazu ermahnt, unterscheiden zu können und uns dafür zu entscheiden, dass wir unterscheiden zwischen das, was gut ist und das, was böse ist. Diese Entscheidung ist eine Entscheidung, die jeder von uns jeden Tag in Hunderte durch hunderte kleine Entscheidungen trifft. Wir denken, das dreht sich um riesige Entscheidungen. Aber nein, es dreht sich um die hunderte, viele, viele kleine Entscheidungen, die wir Tag ein und Tag aus treffen. Und Petrus durch den Heiligen Geist ermahnt die Brüder und Schwestern, das Richtige zu wählen, das Gute zu wählen und nicht das Böse. Diese Frage, das Erkenntnis von eben, was ist gut und was ist böse, geht zurück auf die ersten Tagen der Menschheit. Was ist gut? Was ist böse? Was ist gerecht? Was ist ungerecht? Adam und Eva lebten in ein Paradies ohne Böses und ohne den Tod. Als Gott Adam und Eva geschaffen hat, als Gott die Welt geschaffen hat, hat er eine Welt geschaffen ohne das, was böse ist, ohne Leid, ohne Tod und Sterben. Und es gab für Adam und Eva damals, und das kann man in 1. Mose Kapitel 1 und 2, und übrigens, wir glauben an einen historischen, tatsächlichen Adam und Eva. Und wenn du mal neugierig bist, wirst du auch interessiert sein, dass sogar heute in der DNA-Forschung erkennen sie, dass diese Möglichkeit in der DNA zu sehen ist, dass alle Menschen eigentlich zurückzuführen sind zu einem Proto-Adam und Eva. Natürlich, die leugnen, dass es der Adam und Eva der Bibel ist, aber Tatsache ist, was die Bibel lehrt, ist nicht unmöglich. Es ist sehr wohl möglich. Und sogar DNA gibt uns Hinweise darauf. Wir glauben, dass was im Alten Testament steht, was Jesus Christus auch bestätigt hat im Neuen Testament, der Sohn Gottes hat von einem historischen Adam und Eva gesprochen und hat so getan und so gesprochen, als es sie wirklich gab. Und auch Paulus spricht von einem historischen Adam und Eva und von einem historischen und realen Versuchung im Garten Eden, wo die Frau eben getäuscht wurde, verführt wurde und der Mann gesündigt hat. So, es ist einfach eine Glaube, die sagt, was Gott uns offenbart, ist die Wahrheit. Er weiß, was passiert ist da. Und die Bibel lehrt uns, dass damals Adam und Eva nur einen einzigen Verbot hatten. Gott schaffte Mann und Frau und sagte, hier ist ein wunderschönes Garten und es gibt nur eine einzige Sache, dass ihr nicht tun dürft. Alles andere dürft ihr genießen. Alle mögliche Bäume, Früchte, alle mögliche Sachen dürft ihr da tun. Ihr habt eine Arbeit zu tun, die nicht hart ist, die gar nicht schwer ist, die wunderschön ist. Es gibt nur eine Sache. Und das lesen wir in 1. Mose 2, Vers 17. Gott sagt, von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Wir sehen hier, dass Gottes Wort an Adam und Eva eindeutig klar war. Eindeutig klar. Ihr dürft alles machen, aber ich bitte euch, eine einzige Sache dürft ihr nicht machen. Und macht das nicht deswegen, weil ich euch warne, wenn ihr das machen würdet. So würdet ihr sterben. Gott hat ein einziges Verbot gegeben und das war alles, was notwendig war, um Liebe und Unterordnung und Ehre und Verherrlichung für den Schöpfer darzustellen. Und das Einzige, was Adam und Eva nicht tun mussten, war, von diesem Baum nicht zu essen. Und der Baum hieß Erkenntnis des Guten und des Bösen. Der Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Der Versucher. Der Teufel, den von dem wir im Epheser 6 gelesen haben, er hat dann Eva total verführt. Und wie? Indem er das Wort Gottes in Frage gestellt hat. Indem er Eva verwirrt hat. Er hat eben da in 1. Mose Kapitel 3 Fragen gestellt, Gott hinterfragt. Ist es wirklich gut, dass der Mensch nicht unterscheiden kann zwischen Gut und Böses? Sollte nicht der Mensch so sein wie Gott, der unterscheiden kann? Er hat eigentlich Gott vorgeworfen, dass er den Mensch durch sein Verbot etwas Gutes, etwas Schönes enthalten hat. Der Versucher verwirrte Eva. Hat Gott den Menschen etwas enthalten, indem er das Böse nicht gleich mitgeschaffen hat? Warum kennst du gar nicht mal, was böse ist? Gott hat dir was enthalten. Ist es ein Vorteil oder eine Benachteiligung, dass der Mensch nur das Gute kennt? Du solltest so sein wie Gott und auch das Böse kennen. Wäre es nicht besser, wenn der Mensch selbst persönlich, wenn ich die Entscheidung treffen würde, ob ich was als gut oder als böse bezeichnen will oder nicht. Es ist aber eine verführerische Perspektive und deswegen, weil um überhaupt das, was böse ist, zu erkennen, wir als Menschen müssen dann auch eben von dem Bösen befleckt sein. Wir müssten dann eben von das, was böse ist, verunreinigt sein, Kontakt damit haben. Und deswegen sagte Gott, iss nicht davon, hab keinen Kontakt mit das, was böse ist. Enthalte dich, geh dort nicht hin und iss nicht davon. Und Satan sagt, oh doch, du bist dann erst frei, wenn du das machst, was Gott verboten hat. Die Tatsache ist, alles, was Satan damals gesagt hat, würde nur dann gelten, würde dann nur stimmig sein, wenn das, was böse ist, tatsächlich nicht böse ist, sondern gut ist, gut wäre. Weil es ist nicht schlimm, wenn Gott uns von das, was uns zerstören würde, bittet, dass wir uns davon enthalten. Das ist sogar gut. Das macht jeder Vater. Das macht jede Mutter. Soweit ich weiß, eine treue Mutter, heute ist Muttertag, die sein Baby erziehen und ernähren wird, wird das Baby kein Gift im Essen hineingeben und sagt, koste das mal kurz und schau, ob du auch da, ob du überleben kannst. Die Mutter wird nur gesundes Essen geben. Sie macht nichts Schlimmes, indem sie das, was zerstören würde, enthält oder verbietet. Gott weiß, dass Sünde ist nicht gut. Gott weiß, dass es zerstörerisch ist. Wenn das Böse einen Vorteil mit sich bringen würde, dann wäre es nicht böse. Aber Tatsache ist, es bringt keinen Vorteil, es bringt uns um. Das Böse ist ein Gift, es führt zum Tode. Der Verführer wusste, dass der Mensch auch sterben würde, obwohl er direkt gelogen hat und sagt, du wirst nicht sterben. Tatsache ist, seit Adam und Eva sterben alle Menschen. Es gibt eine Statistik, das zu 100% zutrifft. 100% von allen Menschen sterben. Irgendwann. Gott hat aber einen Plan. Er will uns den Weg aus dieses Problem schaffen. Jetzt ist das Böse da. Satan hat Eva verführt. Adam hat sich absichtlich entschieden für seine Frau, für das Geschaffene, statt für den Schöpfer. Und jetzt haben wir das Böse in der Welt. Und jetzt erkennen wir den Unterschied zwischen Böse und zwischen Gut und Böse. Warum? Deswegen, weil wir das, was böse ist, auch erleben. Und es ist nicht schön. Es ist schlimm. Jetzt muss der Mensch unterscheiden zwischen Gut und Böse. Vergleichen wir das wirklich mit einem Virus, das uns umbringen könnte. Kein Virus wie Corona, wo die überwiegende Mehrheit keine gravierende Auswirkungen davon haben, sondern einen anderen Virus. Vielleicht einen anderen Virus, das es heute noch gar nicht gibt. Ein Virus, woran 100% von allen Menschen, die diesen Virus bekommen, zu 100% sterben würden. Sollte es so ein Virus geben, wäre es nicht gut, wenn wir unterscheiden könnten, ob etwas ansteckend ist oder nicht, ob etwas tödlich ist oder nicht. Wäre dieser Unterscheidungsvermögen gut? Ja. Wäre es gut, dass wir uns davon enthalten? Ja. Dass wir sagen, na, da gehe ich nicht hin. Das ist verseucht mit dieser hundertprozentige Todes herbeiführende Virus. Ich gehe da nicht hin. Wäre es nicht gut, wenn es so ein Virus geben würde, dass wir verhindern, dass dieser Virus verbreitet wird? Dass wir versuchen, dass das, was gesund ist, auch zu pflegen und zu fördern? Wäre es nicht gut, dass wir gar keinen Kontakt mit Menschen haben, die diesen Virus haben, sondern versuchen, irgendwie diesen Menschen zu helfen, dass sie zu 100% davon geheilt werden können und das ganz weg? Tatsache ist, die Sünde ist so etwas. Es ist etwas, das zerstörerisch und zum Tod führt. Zerstörerisch ist und zum Tod führt. Und seit dem Garten Eden müssten Menschen unterscheiden zwischen das Böse und das Gute. Und wir müssen und dürfen einfach zugeben, es gibt Böses und es gibt Gutes. Eine letzte Frage, bevor wir dann direkt in unsere zwei Verse hineintauchen. Also es gibt seit Anfang der Welt die Notwendigkeit, da Sünde in der Welt hineingekommen ist durch Adam und Eva, dass wir unterscheiden zwischen Gut und Böses und Bösem. Nur das, was heute vermehrt vorkommt, ist die Frage, wie weiß man, was gut ist und was böse ist? Was ist gut und was ist böse? Die Antwort auf diese Frage wird persönlich entschieden nach dem, was für eine Grundlage man hat. Schau mal jetzt die Geschichte dieser Welt an. Eine humanistische Weltanschauung oder eine materialistische Weltanschauung würde gewisse Dinge als gut betrachten, die eine biblische Weltanschauung als böse betrachten würde. Oder gehen wir noch weiter und sagen wir, dass in der Geschichte der Welt gab es Weltanschauungen, gab es Glaubensrichtungen, die weit verbreitet waren, die Dinge als gut betrachtet haben, die sogar heute unsere westliche Kultur als hundertprozentig böse betrachten würde heute. Nehmen wir zum Beispiel die Roten Khmer, Regierung in Kambodscha und der Führer Pol Pot, der Millionen von seinen eigenen Mitbürger in seinem Land umgebracht hat, umgebracht hat, aus ideologischen Gründen, weil er meinte, es ist gut, dass diese Menschen sterben. War das gut? Seiner Meinung nach war das gut. Was entscheidet, was gut und schlecht ist? Kommunismus, Nationalsozialismus, eben Sekten und komische Philosophen. Es gibt ganz komische Dinge da draußen, die komische Wertvorstellungen haben. Wer hat recht? Oder jetzt eine sehr, sehr provokante Frage in unserer Gesellschaft heute. Ist es gut? Ja, es ist 100% gut, dass wir heute das Verbrechen der nationalsozialistischen System verurteilen als böse. Zum Beispiel, dass die behinderte Menschen ermordet haben. Das verurteilen wir in unsere heutige Gesellschaft als zu 100% böse. Zu 100% etwas Verwerfliches und Falsches und Schlimmes. Ungerecht. Hätte niemals passieren sollen. Hätte nicht erlaubt werden sollen, dass man ein Mensch einfach deswegen, weil er behindert ist oder Geburtsfehler hat oder irgendeine Schwäche hat, dass dieser Mensch einfach deswegen umgebracht wird, ermordet wird, ist zu 100% böse. Und ich hoffe, dass wir alle dazu sagen, ja, das darf nicht passieren, das ist böse. Aber liebe Geschwister und liebe Zuhörer, wie kann es dann sein, dass man heute im gleichen Atemzug sowas eben verurteilt als Böses, aber dann, wenn es um ein Baby geht, das im Mutterleib ist, ein Baby mit ein schlagendes Herz, ein Baby, das, wenn es einfach ganz normal sich weiterentwickeln könnte und geboren werden könnte, aber die Ärzte sagen, hey, ich glaube, dieses Kind könnte eine Behinderung haben, dass dieses Baby auf einmal sterben muss und dass das gut ist. Dass man so ein Baby umbringen darf und man umdefiniert es, das ist kein Baby, das ist ein Fötus, das ist gar kein Mensch. Aber man wird ein schlagendes Herz stoppen, nur mit Gewalt kann man das Baby eigentlich umbringen, dass das auf einmal ein Teil unserer Grundrechte sein soll und gut sein soll, dass man sowas tun darf. Wie kann das eine böse sein und das andere, was nur zeitbegrenzt einen Unterschied gibt, weil es vor der Geburt stattfindet, statt nach der Geburt, und eigentlich die ausschlaggebende Grund dafür ist, das Baby, das wollen die Eltern nicht. Es könnte behindert sein oder ist behindert. Ist das nicht eins zu eins das Gleiche? Nur mit einer Umdefinierung von Leben. Leben entsteht nur nachdem das Baby aus der Mutter herauskommt, geboren wurde. Das gleiche Kind, wenn es geliebt und gemocht wird und wenn die Eltern das Kind haben möchten, wenn es zu früh geboren wird, da werden die Ärzte kämpfen, damit es überlebt. Und zur meisten Zeit wird es auch überleben, meistens. Aber wenn es nicht gewollt wird, stirbt es. Können wir uns auf unsere Gesellschaft verlassen? Wo sollen wir hingehen, um zu erkennen, was böse ist und was gut ist? Wer darf entscheiden? Wer gibt uns den Weg? Wir dürfen heute als Christen, als Jünger Jesu Christi, als Gläubige Folgendes klipp und klar behaupten, wir lassen das Wort Gottes für uns entscheiden, was gerecht ist, was gut ist und was böse ist. Wir lassen zu, dass Gott, der Schöpfer, uns sagt, was ist gerecht, was ist ungerecht, dass Jesus uns sagt. Und unser Ziel als Christen ist nicht, irgendwelche weltliche Philosophien nachzufolgen, sondern die Frage zu stellen, was sagt mein Herr? Was sagt sein Wort? Wir haben das gelesen in 1. Petrus 2. Wir sind begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit wir durch sie heranwachsen können. Das Wort entscheidet für uns. Gott entscheidet für uns, was ist gut und was ist böse. Und deswegen, nicht weil Gott uns einengen will, sondern weil Gott uns befreien will von dem, was böse ist. Damit wir ihn frei und mit Freude dienen können. Wir glauben an Gott und an seinem Wort. Durch Jesus können wir uns jetzt entscheiden, Gott und unseren Nächsten zu lieben. Das Baby, das noch nicht geboren ist, trotzdem zu lieben, auch wenn es eine Behinderung hat. Genauso wie wir einen erwachsenen Menschen, der eine Behinderung hat, lieben würden. Wir lieben, weil Jesus uns liebt. Und jedes Leben ist für uns kostbar. Und deswegen beten wir auch wie Paulus und praktizieren wir, wie Petrus uns ermahnt, eine Unterscheidungsvermögen zwischen das, was gut ist und das, was schlecht ist. Oder sogar zwischen das, was gut ist und das, was am besten ist. Paulus sagt uns in Philipper 1, 9 bis 11, und um das bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme, in Erkenntnis und allem Urteilsvermögen. Damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt, so dass ihr lauter und ohne Anstoß seid bis auf den Tag des Christus, erfüllt mit Früchten der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt werden zur Ehre und zum Lob Gottes. Du und ich treffen jeden Tag hunderte kleine Entscheidungen, wo wir unterscheiden zwischen das, was gut ist, und das, was am besten ist. Oder zwischen das, was gut ist und das, was schlecht ist und böse ist. Und unser Vorrecht ist, wenn wir Jesus kennen und sein Wort folgen, wir haben die Möglichkeit, diese Entscheidung zur Ehre Gottes zu treffen. Weil er in unsere Herzen wirkt. 1. Petrus gibt uns jetzt diese Ermahnung. Das Wort steht direkt da in der Stelle. Ich ermahne euch. Und das Wort ermahne bedeutet wirklich mit Nachdruck dazu aufrufen. Ich ermahne euch. Es ist nicht einfach, ich schlag mal vor und überlegt euch, ob das für euch passt oder nicht. Der Petrus sagt uns durch den Heiligen Geist, das ist so wichtig, ich rufe euch dazu auf. Unterscheide. Enthalte dich und pflege das, was gut ist. Enthalte dich von dem, was böse ist. Der Geist Gottes will, dass wir wissen, warum wir so leben. Deswegen haben wir eben davor diese Verse gehabt und jetzt geht's ins Praktische hinein. So, als erstes heute wollen wir einfach das Wort enthaltsam betrachten. Wir als Christen dürfen enthaltsam sein. Es heißt nicht müssen. Kein Christ wird sein Heil verlieren, wenn er in irgendeinem Bereich etwas nicht erkannt hat, dass es schlecht ist und deswegen in dem Bereich nicht enthaltsam ist. Wir sind nicht durch Werken errettet. Aber wer Jesus liebt, wird auch wissen wollen, was ihm gefällt. Wer Heiligkeit haben will, wie wir in Kapitel 1 gelesen haben, wird sich nicht die Begierden dieser Welt anpassen wollen. Er wird ein neues Leben führen wollen. Aus Dankbarkeit und Liebe für den Herrn. So enthaltsam sein. Wovon? Petrus sagt, Geliebte. Erstens, ihr seid geliebt. Gott liebt euch. Und deswegen, da er euch liebt, ruft er euch dazu auf. Enthaltet euch von etwas. Sei enthaltsam. Wovon? Als Gäste und Fremdlinge, wer seid ihr? Ihr seid hier nicht auf Erden zu Hause. Das haben wir ganz am Anfang von 1. Petrus gesehen. Wir sind auf der Durchreise. Der Herr Jesus ist beim Vater, sitzt zum Rechten, er bereitet eine Stätte für uns vor. Wir sind beim Herrn Jesus erst wirklich zu Hause. Jetzt sind wir auf einer Durchreise, eine Pilgerreise. Wir haben hier nicht alle Rechte und alle Verantwortung und Pflichten, wie jemand, der Jesus nicht kennt. Dieses Wort Fremdling ist ein Mensch, der nur vorübergehend an einem Ort Aufenthalt hat und dort kein Bürgerrecht hat. Die Welt wird uns oft nicht verstehen, Menschen, die Jesus nicht kennen. Trotzdem, wir sind Jünger Jesu. Enthaltet euch wovon? Der fleischlichen Begierden. Das ist ein allgemeines Wort. Und wir werden in den kommenden Wochen konkrete Anwendungen finden. Was sind fleischliche Begierden? Aber Galater Kapitel 5 sagt uns das ganz eindeutig, was die Werke des Fleisches sind oder fleischliche Begierden. Wir kennen diese Stelle. Ich lese mal diese Liste auf. Ab Galater 5, Vers 19 bis 21. Offenbar aber sind die Werke des Fleisches. Welche sind? Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen. Das sind Werke des Fleisches, das sind fleischliche Begierden. Warum geht der Alkoholiker und trinkt sich, bis er betrunken ist und kann nicht aufgeben und kann nicht aufhören, weil er sich nicht enthält, weil er glaubt, darin findet er seine Freude. Das braucht er, um Freude zu haben. Die Welt will sagen, naja, der ist nur süchtig, der kann nichts dafür. Es gibt natürlich eine körperliche Abhängigkeit, aber egal mit wem du sprichst, dieser körperliche Abhängigkeit kann man schnell entwöhnen, aber das Denken, das ist was anderes. So ist es bei Drogen. Man geht durch einen Entzug durch und man ist dann eigentlich von den Drogen nicht mehr abhängig. Aber was passiert so oft? Was passiert? Die gehen wieder hin, weil sie im Denken abhängig sind, in ihren Denkweisen. Sie haben nicht gelernt, was anderes mehr zu lieben, was anderes mehr zu vertrauen. Sie finden nur da diese Erleichterung, was sie erwarten. Nehmen wir was anderes hier. Eben diese Streit, Eifersucht und Zorn. Jemand, der ein streitsüchtiger Mensch ist, glaubt, dass durch diese ungute Stimmung er seinen Weg durchpeitschen kann. Echt falsch. Gott sagt, so wird das Leben nicht funktionieren. Enthalte dich von all dieser fleischlichen Begierden. So, liebe Geschwister, liebe Zuhörer, ich kenne manche gar nicht, die zuhören. Du kennst dich selbst aber. Und wozu ruft Gott uns aus, wenn wir so eine Ermahnung haben, enthaltet euch der fleischlichen Begierden, dann musst du dich damit auseinandersetzen. Du musst mal mit so einer Liste vor Gott im Gebet treten und sagen, Herr, zeig mir, wo steckt das in meinem Herzen? Okay, ich habe niemanden umgebracht, aber gibt es jemanden, den ich hasse? Okay, ich habe jetzt nie Ehebruch begangen, aber wie schaue ich die andere Geschlecht an? Das andere Geschlecht an, bin ich einer, der meinem Herzen Ehebruch begeht? Warum sollen wir uns enthalten von diesen fleischlichen Begierden? Die Stelle sagt uns ganz einfach, weil sie gegen die Seele streiten. Das Wort hier streiten ist wirklich ein Kampfwort, wie ein Soldat im Krieg gegen etwas kämpft, um es zu zerstören. Und die fleischlichen Begierden führen zum Tod, führen zu der Zerstörung. Ehebruch zerstört eine Ehe. Streitsucht und solche Dinge wie Trunkenheit und Gelage zerstören Beziehungen, zerstören Vertrauen, zerstören innige, liebevolle, vertrauensvolle Geborgenheit und Beziehung. Diese Dinge zerstören unsere Seelen. Sie berauben uns von Freude und Frieden in unserem Herzen. Wer diese Eigenschaften, diese fleischliche Begierden pflegt, statt sich davon zu enthalten, der wird mit der Zeit nur härter und härter und härter in diesem Bereich, bis er oder sie gar nicht mehr erkennt, dass er in diesem fleischlichen Bereich total große Schwierigkeiten hat. Man würde vielleicht sagen, ist das möglich für einen Christ? Und ich glaube, wir haben die Fähigkeit in uns als Christen, wenn wir uns nicht am Wort messen, dass wir blinde Stellen entwickeln. Vielleicht sind wir in manche Bereiche richtig gut und biblisch unterwegs, aber in anderen Bereichen, wo wir dann eigentlich Ausreden dafür gefunden haben, nicht biblisch denken, weil wir sagen, ja, aber, und weil wir das eigentlich lieben. Gott ruft uns dazu auf, alles, was gegen unsere Seele und den Seelen von unseren Geliebten streitet und zerstört, uns davon zu enthalten. Denken wir mal in einer Gemeinde. Stell dir vor, es gäbe Christen in einer Gemeinde, die Parteiungen pflegen würden. Irgendjemand kommt in eine Gemeinde hinein und meint, er weiß besser als die anderen oder, wie es manchmal vorkommt, er weiß besser als die Gemeindeleitung. Und so fängt dieser oder die an, im Hintergrund still und leise dagegen zu reden. Zu sagen, hey, ich habe ein kleines Problem mit den da, mit unserem Ältesten, mit unserem Pastor. Ich habe da Mühe. Hast du das, siehst du es auch so wie er? Ich sehe es anders. Und nach und nach und nach entstehen Spaltungen. Warum? Weil hier jemand fleischlich handelt. Was sollte er tun, wenn er Fragen hat? Laut der Bibel, er soll dorthin gehen, zum Ältesten, und darüber reden. Nicht im Hintergrund Parteiungen aufbauen. Bist du für mich oder gegen mich? Bist du, auf welcher Seite stehst du? Was für teuflische Absichten. Ja, alle diese Dinge führen dazu, dass wir zerstört werden, dass die Arbeit Gottes zerstört wird. Gottes Plan für uns aber ist was ganz anderes und das ist das Schöne an dieser Stelle. Er sagt einfach, enthaltet euch der fleischlichen Begierden, die zerstören euch. Nimm dieses Gift nicht ein, lehn es ab und tu was ganz anderes, so wie Paulus sagt in Römer 12, Vers 21, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Was Gott will, ist nicht, dass du und ich Böses in unserem Leben haben. Dass wir nicht sündig unterwegs sind. Dass diese hunderte Entscheidungen, die wir jeden Tag treffen, dass die große Frage ist, was will ich? Sondern dass wir die Frage stellen, Herr, was ist gut? Was möchtest du? Wie kann ich dienen? Und das ist der zweite Punkt hier. Das erste ist, enthalte dich von das, was böse ist. Und der zweite Punkt ist ganz, ganz einfach, wie es hier steht, und führt einen guten Wandel unter den Heiden, damit sie da, wo sie euch als Übeltäter verleumden, doch aufgrund der guten Werke, die sie gesehen haben, Gott preisen am Tag der Untersuchung. Enthalte dich von das, was böse ist. Selbst Ungläubige wissen, das ist böse. Sie machen es vielleicht selbst und haben ihre Entschuldigung. Aber wenn, sobald sie jemanden finden, der sagt, ich folge Gott und sieht, aha, und der ist streitsüchtig und der ist jetzt betrunken und der ist dies und jenes oder was auch immer, dann sagen, ja, das ist aber nicht gerecht. Die können das sofort entscheiden, also unterscheiden. So wir als wahre Jünger Jesu, als Nachfolger Jesu, wenn wir Jesus persönlich kennen, und ich meine jetzt nicht nur wir als unsere einzige Gemeinde, sondern alle Christen dieser Welt, die ihn wirklich kennen, haben das Vorrecht zu sagen, ich enthalte mich, weil ich will das gar nicht und ich pflege gute Werke. Ich folge Jesus nach. Wie Epheser 2, Vers 10 sagt, dazu bin ich berufen worden, diese gute Werke zu tun. Es rettet mich nicht. Es ist die Auswirkung meiner Errettung. Ich will so sein. Führt einen guten Wandel unter den Heiden. So, lebt ein vorbildliches Leben vor den Menschen. Die werden das merken. Vielleicht gibt es irgendwelche Freunde oder Kumpel, die du jahrelang erkannt oder kennst. Und die schauen dein Leben an und sie sagen, weißt du Mann, du bist anders geworden. Aber das ist eigentlich gut. Das müssten sie mal kennen. Die müssten mal erkennen, du bist nicht mehr denjenigen, den du früher warst. Jesus hat dein Leben verändert. Die merken das. Wir sehen hier auch eben, dass dieses vorbildliche Leben uns zeigt, dass wir zum Volk Gottes gehören. Dass das, was vorher, wozu wir aufgerufen sind, Kapitel 2 und Vers 9, sagt uns, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Wir sind aus dem Finsternis herausgekommen. Es ist wie Epheser Kapitel 4 uns sagt, wir haben den alten Mensch abgelegt. Wir werden erneuert in unserer Gesinnung. Und wir haben den neuen Mensch angezogen. Das ist, wer wir sind. Und daher dürfen Menschen, die Jesus noch nicht kennen, unser Leben beobachten und sagen, wow, die führen einen guten Wandel. Obwohl, es steht hier, damit sie da, sie euch als Übeltäter verleumden. Damals, wie auch heute, sobald du gegen den Strom schwimmst, wird man von manchen Leuten verurteilt. Heute gibt's auch viele Menschen, die behaupten, geben wir als Beispiel Abtreibung, behaupten, Abtreibung wäre ein Menschenrecht für Frauen. Und wenn man das ablehnt, dass man ungerecht ist gegenüber die Frauen, eigentlich gegenüber die Mütter. Natürlich wird da still und stillschweigend nicht davon erzählt, wie viele liebe Frauen, da sie diese Lüge geglaubt haben und ihr Kind dann durch Abtreibung umgebracht haben, wie viele Frauen deswegen heute leiden. Weil sie vom Gewissen her, von Mutternatur her wissen, das ist nicht gut. Und da ist die Botschaft von Jesus die wunderbare Botschaft. Weil, weißt du, es gibt Christen, die in ihre Vorgeschichte auch Babys laut der gängigen Meinung dieser Welt umgebracht haben. Aber Jesus reinigt. Jesus vergibt. Jesus gibt ein neues Leben. 1:1, so wie er Petrus und auch Paulus diese Vergebung gegeben hat. Petrus, der Jesus 100% verleugnet hat. Paulus, der Stephanus, ein Folger Jesus, eigentlich daran beteiligt war, ihn zu ermorden. Vergebung. 100%ige Reinigung. Das ist die frohe Botschaft. Wir werden als Übeltäter dargestellt, weil wir die Wahrheit verkündigen und sagen Dinge wie, das ist ein Mensch und es ist nicht gerecht, ein Baby zu ermorden. Genauso wie es nicht gerecht ist, ein behinderter Mensch zu ermorden, nur weil es behindert ist. Gott hat diesen Menschen geschaffen und das sind seine Kinder und die dürfen leben. Da ist ein schlagendes Herz dabei. Wir wollen es schützen. So, sobald man aus der gängigen gottlosen Zeitgeist aussteigt und gegen den Strom schwimmt, wird man oft als Spaßverderber oder noch schlimmer verleumdet. Aber der Herr sagt uns durch Petrus, lass dich deswegen nicht ablenken oder entmutigen, sondern mach weiter, weil die beobachten dein Leben. Aufgrund der guten Werke, die sie gesehen haben. Und hier merken wir auch etwas Wichtiges. Es ist nie Gottes Plan, dass wir uns in einem Kloster zurückziehen und nur eine Beziehung zwischen uns und Gott in aller Einsamkeit führen. Wo kein Mensch unser Leben beobachten kann, wo wir nie in eine gefährliche Situation kommen, wo wir uns für Gott und gegen Gottlosigkeit entscheiden müssen, wo wir uns enthalten müssen und gute Werke pflegen müssen. Es ist Gottes Plan, wie Jesus betete in Johannes Kapitel 17, dass wir in der Welt sind, aber nicht von der Welt. Dass wir ein Zeugnis sind in dieser Welt. Und Christen, die zu Recht Gott lieben und ihn folgen wollen und sehen, wie die Welt und wie der Fluss abwärts fließt und sozusagen ins Verderben fließt, und daraus den Schluss ziehen, deswegen werde ich mich aus der Welt ziehen. Ich werde mich von der ganzen Welt enthalten. Ich werde in meinem Kloster mich zurückziehen sozusagen. Ich werde keinen Kontakt haben mit dieser Welt. Ich werde nicht zulassen, dass irgendwie meine Familie Kontakt haben kann mit der Welt. Ich werde mich einfach zurückziehen, weil die Welt gottlos ist. Tun etwas, das Petrus hier sagt, nicht gut ist. Wie soll die Welt sehen, wie man eigentlich einander liebt, wie wir Feinde lieben, wie wir gottlose Menschen lieben, wie Jesus sie liebte? Wie soll die Welt das sehen? Wenn wir weiter lesen hier in 1. Petrus, da sehen wir, alles, was er uns sagt, hat mit unseren Beziehungen zu tun. Und es schließt hier ab, damit sie das gesehen haben, Gott preisen am Tag der Untersuchung. Das ist eine klare Sache, wo Gott ihr Herzen untersucht. Jesus sagte, der Geist Gottes wird überführen von Sünde, von Gerechtigkeit und Gericht. Und je länger sie dein Leben anschauen und merken, was in deinem Leben los ist und wie du dem Herrn treu folgst, der Herr wird das verwenden. Du gibst das Wort an diese Menschen weiter. Und am Anfang wollen sie das vielleicht nicht, aber sie hören dazu, sie hören dazu. Und dann kommt der Tag, wo sie dann gläubig werden. Und an diesem Tag, obwohl sie vorher sagten, das ist so dumm, ich verstehe es nicht, ich will es nicht, ich will mich nicht damit auseinandersetzen, der geht einen abartigen Weg. Auf einmal sagen sie, boah, bin ich so froh, dass der oder dass die nicht aufgegeben haben. Dass sie ein konsequentes geistliches Leben vorgelebt haben. Dass sie mir geholfen haben, Jesus persönlich kennenzulernen. Lesen wir weiter in 1. Petrus, dann geht es um, wie schaut gesunde Unterordnung aus gegenüber dem Staat? Der Christ darf nicht sagen, ich gehe meinen Weg und folge den Staat nicht. Es sei denn, dass der Staat sagt, wie eben damals in den nationalsozialistischen Zeiten, du sollst jetzt irgendjemand umbringen. Man muss Gott gehorchen und nicht den Menschen. Blinder Gehorsam findest du nirgendwo in der Schrift. Du hast eine Gehorsam gegenüber Gott als erstes. Alles, was ungerecht ist, ist abzulehnen. Wir müssen Gott gehorchen. Aber wenn die Regierung von uns was verlangt, das nicht ungerecht ist, dann folgen wir. Die Corona-Krise ist ein gutes Beispiel dafür. Aus dem Wunsch, die Bevölkerung zu schützen, wurden alle menschliche Zusammentreffen und Veranstaltungen abgesagt. Nicht nur Gemeinden, alle. Sportveranstaltungen, Kulturveranstaltungen, alles. Ein Christ, der dann sagt, nein, ich mache das trotzdem, zeigt dieser Welt das Gegenteil von einem geistlichen Herz, von einem geistlichen Unterordnung. Weil das Wort sagt, noch einmal, wie wissen wir, was richtig und falsch ist? Wir orientieren uns am Wort Gottes. Das Wort sagt, ordnet euch unter. Das schauen wir nächste Woche genauer an. Aber das ist ein Bereich. Fleischliche Begierden sind Leute, die sagen, ich weiß besser als alle anderen. Sogar die Regierung. Obwohl sie die Verantwortung tragen. Gesunde Arbeitsverhältnisse, auch wenn der Arbeitgeber ungut ist. Gesunde, liebevolle Ehen. Eine Ehe, die zur Ehre Gottes geführt wird. Eine Ehe ist ein Ort, wo zwei Sünder in einem engen Raum miteinander leben und einander lieben dürfen und wollen. Und es fängt immer wunderschön an. Aber mit der Zeit, das ist die Frage, wie geht es dann nach 10 Jahren, nach 20 Jahren, nach 30 Jahren? Wird es noch enger oder lebt man auseinander? Ist das ein Beispiel von Jesus und seiner Gemeinde? Starkes und stabiles Ausharren unter Verfolgung oder Leiden. Dienstbereitschaft in der Gemeinde. Alle diese Dinge zeigen, was in unserem Herzen ist. Wie schaut es in deinem Leben auch aus? Können Menschen dein Leben anschauen und merken, hier ist einer, der in der Welt ist, Sünder und Menschen liebt. Wir alle sind Sünder. Sünder und Menschen liebt und ein Bild ist von der Gnade Jesu. Gott wirkt. Ich bin so dankbar, dass in meinem Leben auch, ich bin mit 19 zum wahren Glauben gekommen an Jesus, dass ich in meinem Leben Vorbilder hatte. Meine Eltern natürlich waren gläubig, aber es waren nicht nur meine Eltern. Manchmal denkt man, ja, das ist normal, das sind die Eltern. Aber es gab andere Leute und ich denke an einen gewissen Mann, der, er hieß Charlie. Und er war ein Lehrer, den ich hatte an der Schule. Und alle Lehrer waren nicht unbedingt Vorbilder. Er war aber ein Vorbild. Weißt du warum? Weil er strahlte von Freude und Liebe für den Herrn. Er war freudig in seinem Herzen. Es war schön, mit ihm zusammen zu sein, weil wenn man mit ihm zusammen war, hat man auch Spaß gehabt, aber es gab klare Grenzen. Niemals Spaß, dass eben Gott nicht ehren würde. Er wusste, wie man lachen konnte, aber er wusste auch, wie man Gott ehren soll und niemals lachen oder irgendwas tun, das Gott nicht ehrt. Und Charlie war einer, den ich jahrelang kannte. Und der hat mich dann auch im Herrn weitergeholfen. Hat er irgendwelche große Predigten gehalten? Nein, nicht unbedingt. Aber der hat es vorgelebt. Man hat sein Herz gespürt. Oder ein anderer Mann, der hieß Wally Valentine. Lustiger Name. Aber da war ich schon älter. Da war ich schon gläubig. Aber dieser Mann, der hat mich gesagt, hey, komm mit mir und wir arbeiten zusammen. Und wir haben dann gearbeitet. Ich habe für ihn gearbeitet, habe mir sogar bezahlt dafür. Dachdecker war er. Und er lebte und strahlte einfach diese wunderbare Liebe des Herrn aus. War er vollkommen? Nein, kein Mensch ist vollkommen. Aber er war geistlich. Und er liebte Jesus. Und das färbt ab. Er hat sich von fleischlichen Begierden durch Gottes Gnade, soweit er konnte, enthalten. Und hat die guten Werke gepflegt. Selbstlose Dienstbereitschaft. Selbstlose Liebe für seine Familie und für Menschen außerhalb seiner Familie. Was für ein Segen. Sein Leben hat eigentlich mit der Lehre übereingestimmt. Es war kein Konflikt da. Und genau das ist auch unser Ziel als Gläubigen. Wir wollen wissen, wer wir sind. Wir sind lebendige Steine im Haus Gottes. Wir sind dazu berufen, heilig zu sein, wie er heilig ist. Wir sind berufen dazu, unser Leben zu prüfen und zu gestalten nach dem Willen Gottes und die Hoffnung auf Jesus zu setzen, auf Jesus ganz allein. Das wissen wir. Wie wirkt das auf unser tägliches Leben aus? Hören wir das am Sonntag und sagen, das ist schön, aber dann am Montag, da wir so viel zu tun haben, geht das alles einfach beiseite und wird vergessen. Wenn wir das aber im Leben anwenden und zunehmend mehr und mehr und Arbeitsverhältnisse, Familien und gesellschaftliche Unterordnung, wie der Herr das möchte, wenn wir eben vernünftige Beziehungen führen nach dem Plan Gottes, dann wird das etwas sein, das Menschen sehen und sie werden davon auch beeinflusst werden. So, wie ist es bei dir? Bist du bereit, wenn Gott dich in seinem Wort anspricht und sagt, weißt du, das da ist eine fleischliche Begierde. Du machst das, weil du das machen willst, nicht weil ich dich dazu eben führe. Nicht weil ich in deinem Leben gewirkt habe, damit du das machst. Du machst das aus deinem alten Leben heraus. Du machst das nicht, weil der Geist Gottes das in deinem Leben neu geschaffen hat. Das ist eine fleischliche Begierde, ein fleischliches Wollen. Bist du bereit, wenn Gott dich in deinem Herzen so anspricht, egal was das ist, es muss nicht unbedingt an sich Sünde sein, aber es ist ein fleischlicher Begierde, das nicht unter Gottes Kontrolle steht. Alles ist erlaubt, aber alles ist nicht nützlich, sagt Paulus. Ist das nützlich zur Ehre Gottes? Bist du bereit, vor Gott heute zu sagen, Herr, nimm alles aus meinem Leben raus, nimm alles weg aus meinem Leben, das Gift ist, das mich zerstört, weil es gegen meine Seele streitet und sogar gegen die Seelen meiner Mitmenschen, wenn sie sehen, dass ich das tue. Herr, ich will ein Gott wohlgefälliges Opfer sein. Weil wenn das nicht vorhanden ist, wenn ich nicht bereit bin zu unterscheiden zwischen Gut und Böse, wenn ich das, was böse ist, als gut behalten möchte, dann werde ich kein Zeugnis sein für den Herrn. Dann können wir weitermachen, so viel wir wollen. Aber es wird nichts bringen, weil man jedes Mal sagen will, na, was will aber ich? Was gefällt mir? Ich bin nicht bereit zu unterscheiden. Ich will jetzt nicht eigentlich mich enthalten von dem, was ich mag. Und ich mache, was ich will. Das bringt nichts. Aber wenn wir in Demut sagen, Herr, zeig mir deinen Weg, ich will folgen, dann wird der Herr uns das auch tun, wird uns helfen, wird das auch in uns tun. Der Verführer wird sagen, du sollst entscheiden, lieb, was du lieben willst. Aber Gott sagt, nein, vertraue dein eigenen Herz nicht. Dein Herz ist verführerisch. Vertraue mein Wort. Folge mein Wort. Ich hab dich lieb. Geliebte, enthalte dich von allem, was ich in meinem Wort sage, dich stören und zerstören kann. Folge mein Wort. Und dann wird, wenn dieses Herz in uns ist, dann kommt das aus unserem Herz heraus, was auch David im Psalm 19 gesagt hat. Psalm 19, Vers 13. und bis Vers 15. Verfehlungen, wer erkennt sie? Sprich mich los von denen, die verborgen sind. Auch vor Mutwilligen bewahre deinen Knecht, damit sie nicht über mich herrschen. Dann werde ich unsträflich sein und frei bleiben von großer Übertretung. Lass die Worte meines Mundes und das Sinnen meines Herzens wohlgefällig sein vor dir, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Bist du bereit, das mit David zu beten? Bist du bereit zu glauben und zu verstehen, dass es Gottes Güte und Gnade ist, dass dich dazu aufruft, dich von fleischlichen Begierden zu enthalten und die gute Werke, das Gerechte zu pflegen, zu leben? Das ist unser Gott. Er verbietet gar nichts, das für uns gut ist. Der Verführer will alles umdefinieren und will das, was böse ist, gut nennen. Aber Gottes Wort stellt ganz klipp und klar, was Realität ist. Und schlussendlich ist es deswegen wichtig, weil wir eines Tages vor unserem Schöpfer stehen. Jesus Christus ist der einzige Ausweg. Jesus Christus starb für unsere Sünden, damit wir Vergebung haben können. Sich entscheiden zu enthalten von das, was fleischlich ist, was böse ist, das passiert, nachdem man sich für Jesus entschieden hat und gegen die eigene Werksgerechtigkeit. Wo man verstanden hat, ich kann nichts tun, um Gott zu gefallen, weil ich verloren bin. Aber Jesus starb am Kreuz für meine Sünden. Er ist auferstanden für meine Errettung. Und er ist der Herr. Ich habe ihn noch nie gesehen, aber ich freue mich auf den Tag, wann ich ihn sehen werde. Ich glaube an Jesus. Er persönlich ist mein Heil. Ich verlasse mich auf ihn. Kennst du Jesus? Folgst du Jesus? Das ist Gottes Aufruf an uns allen. Sein Wunsch für dich und für mich. Lass uns Gottes guten Plan auch folgen in unserem Leben, ihm zu Ehre.